Wir singen gleich noch ein Lied, aber wenn wir von diesem herrlichen Erlebnis singen, dann mag der eine und der andere daran zurückdenken, wo er dieses Erlebnis gemacht, wo er empfangen hat, wovon wir singen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, im Jahre 1949 in Hamburg auf der Eimsbüttler Straße in einem Keller, wo wir, als alles noch in Schutt und Asche lag, mit Gläubigen von überall zusammen waren und im Gebet das Angesicht Gottes suchten, geschah es, dass ich dieses Erlebnis mit Gott machen durfte. Und ich glaube, dass der eine und der andere den Tag, die Stunde, den Ort weiß, wo und als es geschah. Sollte noch jemand unter uns sein, der nicht weiß und nicht die Gewissheit hat, dann möge es dieser Tag sein. Ich werde heute nicht predigen. Ich werde heute nur aus dem Worte Gottes lesen, um den Glauben aufzubauen, zu stärken, und dann werden wir ins Gebet gehen. Am Pfingsttage hat Petrus erst nach Ausgießung des Heiligen Geistes gepredigt. Nicht vorher, erst nachher. Und wenn wir dem biblischen Muster folgen wollen, dann werden wir zunächst Gottes Wort betrachten, uns die Verheißungen ins Gedächtnis und zu Herzen rufen, und dann gehen wir einmütig ins Gebet. Wie viele glauben, dass Gott noch heute zu seinem Worte steht? Amen. Amen. Gottes Wort bleibt ewig wahr. Jede Verheißung ist Ja und Amen in Jesus Christus, unserem Herrn. Einmal ist zu Ende aller Kampf und Streit, dann bin ich bei Jesus in der Herrlichkeit. Welch eine Gnade! Das ist nichts, das in einer Zeitung steht. Das steht in dem untrüglichen Worte Gottes. Unser Herr ist hingegangen, uns die Stätte zu bereiten, und er wird wiederkommen, um uns heimzuholen. Und diese Wiederkunft muss sehr, sehr nahe bevorstehen. Und möge Gott diesen Tag dazu nutzen, uns und sein gesamtes Volk auf der ganzen Erde in einer ganz besonderen Weise zu segnen, uns ihm näher zu bringen, einander näher zu bringen, so dass er sich offenbaren und verherrlichen könnte. Da wir uns heute Zeit zum Gebet nehmen wollen und ich eine Anzahl Schriftstellen lesen möchte, werde ich sofort damit beginnen. Ich beginne mit 1. Moses Kapitel 11. 1. Moses Kapitel 11 von Vers 1. Es hatte aber die ganze Erdbevölkerung eine einzige Sprache und einerlei Worte. Als sie nun nach Osten hinzogen, fanden sie eine Tiefebene im Lande Sinear und blieben dort wohnen. Da sagten sie zueinander: Auf, Wir wollen Ziegel streichen und sie im Feuer hart brennen. So dienten ihnen denn die Ziegel als Bausteine. Und das Erdharz oder Asphalt diente ihnen als Mörtel. Dann sagten sie, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reichen soll, und wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde hin zerstreuen. Da fuhr der Herr herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, welche die Menschen erbauten. Da sagte der Herr, fürwahr, sie sind ein einziges Volk und haben alle dieselbe Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Unternehmens. Hierauf wird ihnen nichts mehr unausführbar sein, was sie sich vornehmen. Auf, wir wollen hinabfahren und ihre Sprache dort verwirren, so dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute sie denn der Herr von dort über die ganze Erde, so dass sie den Bau der Stadt aufgeben mussten. Daher gab man der Stadt den Namen Babel, das heißt Verwirrung, denn dort hat der Herr die Sprache der ganzen Erdbevölkerung verwirrt und sie von dort über die ganze Erde zerstreut. Vielleicht mag jemand fragen, was hat dieses Wort mit dem Tage zu tun, dessen wir heute gedenken? Wir wissen, am Pfingsttage haben alle, die sich versammelten, aus einem Munde ihre Sprache gehört und verstanden. Das, was am Anfang verwirrt und zerstreut wurde, weil Menschen aus eigener Kraft etwas erreichen wollten, ist am Pfingsttage durch die Kraft des Heiligen Geistes aus Gnaden möglich geworden. Hier sind dreimal die Begriffe oder der Begriff genannt, und zwar von den Menschen auf wir wollen. Jedes Mal, wenn Menschen sagen, wir wollen dies, wir wollen das, dann können wir schon gleich ein Fragezeichen dahinter machen, denn es wird ein Tag kommen, an dem Gott die Sache berührt und sie wird zusammenfallen. Aber wenn wir uns Gott überlassen, und dass wir wollen, seinem Wollen und seinem Tun unterstellen, dann wird er in seiner Gemeinde das tun können, was er sich vorgenommen hat. Hier haben wir die Begriffe auf, wir wollen Bausteine streichen und sie im Feuer hart brennen. Sie dienten ihnen oder so dienten ihnen, denn die Ziegel als Bausteine. Wenn wir 1. Petrus Kapitel 2 Vers 5 lesen, da heißt es, ihr seid Bausteine, lebendige Bausteine, nicht im menschlichen Feuer, sondern im göttlichen Feuer hindurchgegangen, damit wir die Prüfung bestehen und in den Bau Gottes hineingefügt werden. Der Mörtel, ist nicht das, was aus dieser Erde gewonnen werden kann, sondern die Liebe Gottes, mit der die Fugen zwischen Stein und Stein recht ordentlich ausgefugt werden müssen. Wenn wir den Vergleich ziehen, weiter heißt es, auf, wir wollen eine Stadt bauen. Wir wollen einen Turm bauen. Wir wollen uns einen Namen machen. Nachdem die Menschen dieses alles wollten, bedient Gott, der Herr, sich derselben Ausspracheweise und sagt zu denen, die um ihn herum sind im Himmel, auf, wir wollen hinabfahren und ihre Sprache dort verwirren. Wir müssen darauf Acht geben, dass nicht wir etwas wollen, sondern von Herzen sagen können, dein Wille geschehe. Was willst du, dass ich tun soll? Was ist in deinem göttlichen Programm? Dann in 1. Mose im 6. Kapitel lesen wir den Satz in Vers 3. Da sagte der Herr, mein Geist soll nicht für immer im Menschen erniedrigt sein, weil er ja Fleisch ist. Der Mensch aus Fleisch und Blut hat von sich aus nicht die Möglichkeit, dem Geiste Gottes völligen Raum zu geben. Es sei denn, dass Gott das Werk seiner Gnade an uns geschehen lässt. Was diesen Tag anbetrifft, so möchte ich aus 3. Mose, Kapitel 23, von Vers 9 und dann von Vers 15 lesen. Von Vers 15 ist die Beschreibung des Pfingsttages gemäß dem Alten Testament. Von Vers 9 zunächst. 3. Mose 23 von Vers 9. Weiter gebot der Herr dem Mose Folgendes. Teile den Israeliten folgende Verordnungen mit. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und ihr die Ernte dort abhaltet, so sollt ihr von eurer Ernte die Erstlingsgarbe zum Priester bringen. Dieser soll sie dann weben, soll die gespendete Garbe vor dem Herrn weben, damit sie euch wohlgefällig mache am Tage nach dem Sabbat, soll der Priester sie weben. Und ihr sollt an dem Tage, an welchem ihr die Garbe weben lässt, dem Herrn ein fehlerloses, einjähriges Lamm als Brandopfer darbringen. Soweit dieses teure Wort Gottes. Wenn wir das Alte Testament als Grundlage für das Neue nehmen, dann müssen wir aus den Schattenbildern des Alten Testaments die Wirklichkeit oder die Verwirklichung im Neuen Testament erkennen. Das eine ist die Erstlingsgarbe, die vor dem Angesicht Gottes gewiss, was in dem Angesicht Gottes gewebt wurde, aber das andere ist das Erstlingsbrot. Und ich möchte jetzt aus 3. Mose 23, von Vers 15 lesen. Hierauf sollt ihr euch vom Tage nach dem Sabbat an, von dem Tage, wo ihr die Webegarbe dargebracht habt, 7 Wochen abzählen, volle Wochen sollen es sein, bis zu dem Tage, der auf den 7. Sabbat folgt. Sollt ihr 50 Tage abzählen und dann dem Herrn ein Speisopfer vom neuen Getreide darbringen? Aus euren Wohnsitzen sollt ihr 2 Webebrote darbringen. Das erste ist die Webegarbe. Das zweite ist das Webebrot. Ich weiß nicht, ob wir im Moment etwas damit beginnen können. Aber wir finden hier ja den Abstand zwischen Golgatha und der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Volle 7 Wochen liegen dazwischen. Das Wort Pentekoste bedeutet in sich schon 50. Und 7 mal 7 ist 49. Und der 50. Tag war der Pfingsttag. Es war nicht nur der Tag, an dem die Webegarbe vor dem Herrn gewebt wurde, sondern wo schon die Frucht, die eingebracht wurde, zermahlen, in sich zerschmolzen, zu einer Teigmasse wurde, und in dem Moment wurde sie als ein Brot, als ein Webebrot von Gott aus bezeichnet. Wenn wir betrachten, dass selbst das Weben einer Garbe, und manche kennen ja die Landwirtschaft, wenn man eine Garbe aufstellt, dann webt man sie ja nicht ineinander, man bindet sie, und sie wurden früher aufgestellt. Heute wird ja gleich gedroschen. Aber die Erstlingsgarbe wurde ineinander verwebt. Jeder weiß, was weben bedeutet. Dein Anzug ist gewebt. Eins in das andere hineingewebt. Nirgendwo ein loser Faden. Vor Gott ist die Erstlingsgarbe gewebt worden, um das Volk Gottes angenehm zu machen vor dem Herrn. Und ein einjähriges Lamm wurde geschlachtet. Jesus Christus, das Lamm Gottes, wurde geschlachtet, damit die Erstlingsfrucht der Gemeinde herausgeboren werden kann. Aber aus dieser Erstlingsgarbe muss ein Erstlingsbrot werden. Es muss eine völlige Zerschmelzung der Ernte geschehen, ehe ein Brot daraus gemacht werden kann. Als der Herr Jesus im Begriff war, von hier zu scheiden und ans Kreuz zu gehen, nahm er ein Brot, dankte und sprach: Dies ist mein Leib für euch. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist wie ein Brot von Gott aus zusammengefügt worden. Ihr könnt es, wenn ihr wollt, in 1. Korinther Kapitel 10 nachlesen. Ich will's lieber tun, damit keine Unklarheiten übrig bleiben. Wir möchten, dass Gottes Wort Klarheit in jedes Herz bringt. 1. Korinther 10 von Vers 16.
Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Haben wir das begriffen? Der Leib des Herrn ist nicht ein zusammengewürfelter Haufen. Der Leib des Herrn ist eine göttliche Einheit. Aus der Webegarbe wurde das Webebrot. Das eine repräsentiert Golgatha, das andere repräsentiert Pfingsten, wo die einzelnen Glieder zu einer Gemeinsamkeit zusammengeschmolzen werden. Lasst uns aus dem Propheten Jesaja, dem 28. Kapitel lesen, und zwar von Vers 9. Jesaja 28 von Vers 9. Wem will der denn Erkenntnis beibringen und wem Offenbarungen deuten? Etwa Kindern, die eben von der Milch entwöhnt, eben von der Mutterbrust abgesetzt sind? Da heißt es immer, tu du dies, tu du das, mach mal dies, mach mal das, hier ein bisschen und da ein bisschen. Und dann kommt der Vers. Jawohl, durch Menschen mit stammelnden Lippen und mit fremder Sprache wird er zu diesem Volke reden. Auf dieses Wort bezieht sich Paulus in 1. Korinther 14, Vers 21 und bringt es dem Inhalt entsprechend ganz genau in seinem Schreiben an die Gemeinde zu Korinth zum Ausdruck. 1. Korinther 14, Vers 21. Im Gesetz steht geschrieben, durch Menschen mit fremder Sprache und durch die Lippen von Fremden will ich zu diesem Volke reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Hier müssen wir beachten, dass nicht geschrieben steht, dass die Menschen in anderen Sprachen reden werden, sondern der Herr selber sagt, ich will in anderen Sprachen zu diesem Volke reden. Aber Gott braucht einen Mund. Gott will deinen und meinen Mund dazu gebrauchen, wie er den Mund seiner Knechte als Weisen zurücklassen, seine Knechte und Propheten von Anfang an gebraucht hat. Aber nicht du und ich sollen die Redenden sein, der Herr selber soll durch die Inspiration des Heiligen Geistes der Redende sein. Denn so steht's geschrieben, ich will zu diesem Volke reden. Wenn wir den Vers vorher betrachtet haben, der ist sehr typisch auf unsere Zeit. Es heißt immer, tu du dies, tu du das, mach mal dies, mach mal das. Und es liegt weder an dem, was ich dir sage, dass du tun sollst, oder an dem, was du mir sagst, dass ich tun soll. Es geht darum, dass Gott in deinem und in meinem Leben das tun kann, was er sich vorgenommen hat. nicht hier ein bisschen und da ein bisschen, sondern wir wollen mit Gottes Hilfe in das hineingelangen, was er für uns getan hat. Im 12. Vers in Jesaja 28 steht, er, der zu ihnen gesagt hat, dies ist die Verheißung, es ist die Ruhestätte, schafft Ruhe den Müden, und dies ist der Rastort. Doch sie haben nicht hören wollen. Wenn wir das mit Hebräer Kapitel 4 vergleichen, dort steht geschrieben, es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Vielleicht lesen wir so viel aus der Schrift heute wie nur möglich. Hebräer Kapitel 4, Vers 1. Da nun die Verheißung des Eingehens in seine Ruhe noch unerfüllt geblieben ist, so wollen wir ängstlich darauf bedacht sein, dass sich bei keinem von euch herausstelle, er sei zurückgeblieben. Man könnte oder müsste das ganze Kapitel lesen, aber wir wollen zu weiteren Bibelstellen schreiten, um die Gedanken, die mit der Ausgießung des Heiligen Geistes in Verbindung stehen, in einer Vielzahl vor unsere Augen zu führen. In Jesaja 28 von Vers 16 lesen wir, darum hat Gott der Herr so gesprochen, wisset wohl, ich bin's, der in Zion einen Grundstein legt, einen erprobten Stein, einen kostbaren Eckstein, der felsenfest gegründet ist. Wer da glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Haben wir es alle mitgehört oder mitgelesen? Der Herr, unser Gott, hat einen Grundstein gelegt. Und keiner, der auf ihn sein Vertrauen setzt, wird zu Schanden werden. Es überwältigt mich, wenn ich die Briefe der Apostel lese, dass sie immer wieder durch den Heiligen Geist zu dem prophetischen Wort zurückgegangen sind. Auch diesen Teil können wir in 1. Petrus 2 im 6. Vers sehr deutlich nachlesen. 1. Petrus 2, Vers 6. Hier steht, in der Schrift heißt es ja, seht, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen kostbaren Eckstein. Und wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wird nimmermehr zu Schanden werden. Heute wollen wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und wie geschrieben steht, werden wir nicht enttäuscht werden. Es ist ja ein erprobter Eckstein. Das heißt, ein Eckstein, der sämtliche Prüfungen durchgemacht, der sie bestanden, der aus allen Versuchungen als Sieger hervorgegangen ist. Ein erprobter, ein geprüfter Eckstein, der felsenfest dasteht. Niemand kann ihn bewegen. Er ist der Felsen, der unbeweglich bleibt bis in alle Ewigkeit. Aber merkt euch dieses Wort. Wisset wohl, ich bin's, der in Zion einen Grundstein legt, einen erprobten Stein, einen kostbaren Eckstein, der felsenfest gegründet ist. Wer da glaubt, wird nicht zu Schanden. Wir könnten zum Petrusbrief zurückgehen und lesen, dass wir als lebendige Steine mit auf diesem Eckstein aufgebaut werden zu einer göttlichen Behausung im Geist, um Gott wohlgefällige Opfer darbringen zu können. So gewiss dieser Eckstein felsenfest dasteht und unbeweglich bleibt, so gewiss stehen alle, die auf ihm auferbaut worden sind, unbeweglich fest. Mögen, wie unsere Geschwister gesungen haben, die Stürme toben und die Winde wehen. Mag es aussehen, als ob die Wellen alles mitreißen. Ich sage euch, wer sein Vertrauen auf den Herrn gesetzt und auf ihn gegründet und auferbaut wurde, steht nicht in sich selber fest, aber in ihm, desto mehr, und das nicht nur für die Zeit, sondern für die ganze Ewigkeit. Aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist. Die Propheten haben nicht Sand zusammengescharrt, um darauf zu bauen. Sie haben den Eckstein gelegt. Und Paulus hat es in 1. Korinther 3, Vers 10 zum Ausdruck gebracht. Ich habe als ein weiser Baumeister den Grund bei euch gelegt. Und einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der schon gelegt worden ist. Und auf diesem Grunde dürfen wir aus Gnaden weiterbauen. Lasst mich eilen, weil ich noch mehrere Schriftstellen lesen möchte. Und zwar aus Joel Kapitel 3. Joel Kapitel 3, den ersten Vers. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist über alles Fleisch ausgieße, so dass eure Söhne und eure Töchter weissagen, eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen Leute Gesichte schauen. Dieses ist das Wort, auf das sich Petrus an jenem Pfingsttage bezogen hat. Und es wird geschehen. Nicht vielleicht, wenn oder, es wird geschehen, spricht der Herr, dass ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgieße, so dass eure Söhne und eure Töchter weissagen, eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen Leute Gesichter sehen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist eine übernatürliche Handlung Gottes. Und diese übernatürliche Handlung Gottes hat eine übernatürliche Auswirkung in deinem und in meinem Leben. Es kann nicht anders sein. Wenn der Geist über die Propheten kam, haben nicht sie geredet, sondern Gott hat durch sie geredet. Als der Geist über die neutestamentliche Gemeinde kam, hat nicht Petrus, sondern der Geist Gottes durch Petrus sprechen können. Wenn wir heute hier versammelt sind im Namen des Herrn, nicht um ein vergangenes Pfingstfest zu feiern oder in die Zukunft nach einem Pfingstfest auszuschauen, sondern einfach in unserem Herzen sagen, o Gott, dieser Tag ist der Tag, den du für mich bestimmt hast. Heute schaue ich auf zum Kreuz nach Golgatha. Heute nehme ich meine völlige Erlösung an, nach Geist, Seele und Leib. Heute stelle ich mir dir als Tempel des Heiligen Geistes zur Verfügung. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist und bestätige dein Wort. Und ich sage euch, wenn wir es einmütig im Glauben tun, wird der Himmel geöffnet sein und der Geist Gottes wird auf uns alle herabkommen. Ich lese weiter aus Zacharia Kapitel 4 von Vers 1. Da kam der Engel, der mit mir redete, zurück und weckte mich auf wie einen, der aus seinem Schlafe aufgeweckt wird. Und er fragte mich, was siehst du? Ich antwortete, ich sehe, da steht ein Leuchter ganz von Gold. Und ein Ölbehälter befindet sich oben darauf. Und sieben Lampen sind an ihm und sieben Gießröhren für die Lampen, die sich an ihm befinden. Soweit dieses Wort. Hier ist schon dem Propheten im Alten Testament die neutestamentliche Gemeinde als der siebenarmige goldene Leuchter gezeigt worden, mit dem Ölbehälter über diesen sieben Lampen, und aus diesem einen Ölbehälter kamen sieben Gießröhren heraus und jedes Rohr wurde in eine der sieben Lampen geleitet. Ein Hinweis auf die sieben Gemeindezeitalter, durch die die neutestamentliche Gemeinde gegangen ist. Wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes. Und wenn wir begriffen haben, was Gott durch den Dienst Bruder Branhams getan und geoffenbart hat, dann wissen wir sogar von den sieben Sternen, die in der Rechten des Herrn waren. Und wenn wir hier in Zacharia 3 von den sieben Geistern lesen, vielleicht soll ich es eben gerade tun, von den sieben Augen, Zacharia 3 von Vers 9, und siehe, der Stein, den ich vor Josua hingestellt habe, auf diesen einen Stein sind sieben Augen gerichtet. Auf diesen Stein will ich selbst nunmehr seine Inschrift eingraben, so lautet der Ausspruch des Herrn der Heerscharen, und will die Verschuldung dieses Landes an einem Tage hinwegschaffen. Das hat er am Kreuz auf Golgatha getan. An einem einzigen Tage hat er durch die Darbringung seines Leibes als Opfer die Schuld hinweggenommen. Und wenn hier von sieben Augen die Rede ist, so könnten wir zur Offenbarung Kapitel 4 gehen, wo dann von den sieben Geistern Gottes die Rede ist. Aber lasst uns bei diesem Thema hier bleiben und wir lesen aus Matthäus von Vers 16. Schon ist aber den Bäumen die Axt an die Wurzel gelegt. Und jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert genug, ihm seine Schuhe abzunehmen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Wir sehen im Alten Testament, haben sie die Ziegelsteine in das Feuer, also in den Ofen getan, damit sie fest werden, damit sie wetterbeständig werden, dass sie allem, was kommen mag, standhalten können. Im Neuen Testament, so lesen wir hier, will der Herr Jesus mit Geist und Feuer taufen. Geist und Feuer gehören zusammen. Und wenn wir begreifen, wie Johannes hier sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Wenn wir gleich zu Apostelgeschichte 2 gehen werden, dann sind diese beiden Begriffe, die wir dort wiederfinden, beides, Geist und Feuer. Doch ehe wir dahin gehen, möchte ich aus Matthäus 3, Vers 16 lesen. Als Jesus aber getauft und soeben aus dem Wasser gestiegen war, siehe, da taten sich ihm die Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme erscholl aus den Himmeln. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Brüder und Schwestern, hier begegnen wir einem sehr ernsten Wort. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er war durch den Geist gezeugt, ging den Gehorsamsweg und ließ sich von Johannes im Jordan taufen und sprach, also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Doch gerade als er getauft und aus dem Wasser gehoben wurde, tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist kam auf ihn herab. Wir haben die Verheißung, Buße zu tun und uns taufen zu lassen auf den Namen Jesu Christi und die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen. Erst danach steht geschrieben, und siehe, eine Stimme erscholl aus dem Himmel. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diese Stimme erscholl nicht unmittelbar nach der Wassertaufe, sondern nachdem der Heilige Geist herabgekommen ist. Das war Gottes Antwort auf die Wassertaufe. Die Antwort Gottes auf deine und meine Wassertaufe, auf deine und meine Buße, auf deine und meine Bekehrung ist die Geistestaufe. Und wenn wir das so voll und ganz begreifen, dann werden wir nicht nur leichtfertig beten und sagen, Herr, wenn es dein Wille ist, dann erfülle mich heute mit deinem Heiligen Geist. Es ist der Wille Gottes. Das muss feststehen. Wenn wir darüber keine Klarheit haben, nützt unser Beten gar nichts. Wir müssen wissen, und ich darf hier Bruder Branham zitieren. Er sagt wortwörtlich, die Bekehrung eines Menschen ist nicht abgeschlossen ohne die Taufe des Heiligen Geistes. Er sagt, Gott muss sein Siegel, Gott muss seine Antwort dem Menschen geben. Er sagt, die Bekehrung ist unser Hinwenden zu Gott, aber die göttliche Antwort, dass unsere Buße und dass uns Vergebung zuteil geworden ist, besteht darin, dass Gott mit Geist und Feuer antwortet, dass der Himmel sich auftut und dass wir mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet werden. Der Feind hat keine Angst vor einer Gemeinde. Aber wenn eine Gemeinde zu einem Instrument in der Hand Gottes wird, dann sieht die Sache anders aus. Die Gemeinde am Anfang wurde ein Werkzeug in der Hand Gottes. Und das müssen wir am Ende aus Gnaden werden. Als Jesus aber getauft und soeben aus dem Wasser gestiegen war, siehe, da taten sich ihm die Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme erscholl aus dem Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wir möchten Gott wohlgefällig sein. Wir wissen, Henoch wandelte mit Gott. Andere Männer Gottes wandelten mit Gott, hatten das Zeugnis in ihrem Herzen. Aber es war nicht ihr Zeugnis. Es war das Zeugnis Gottes. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Dir genügt deine eigene Antwort nicht. Dir genügt meine Antwort nicht. Dir und mir wird nur die göttliche Antwort helfen. Und die göttliche Antwort besteht in diesem Fall nicht in Worten, sondern in der Tat, in der Erfüllung dessen, was der Herr verheißen hat. In Lukas Kapitel 12, Vers 49 steht, ich bin dazu gekommen, ein Feuer auf Erden anzuzünden und was wollte ich lieber, als dass es schon brennete. Hier vor seinem Leiden spricht der Herr Jesus von dem Feuer, das er auf Erden anzünden wollte. Wo wollte er es anzünden? Wollte er ein Haus in Brand stecken? Wollte er eine Stadt anzünden? Nein, er wollte sein Volk, seine Gemeinde mit Heiligem Geist erfüllen und das Feuer Gottes hineinlegen, damit unsere Lampen brennen und damit unsere Krüge mit Öl gefüllt bleiben. Er ist gekommen, ein Feuer auf Erden anzuzünden und sagt, was wollte ich lieber, es brennete schon. Schon da hatte er die Gemeinde im Auge, die zu Pfingsten mit diesem göttlichen Feuer angezündet worden war. Lukas 24, Vers 47 bis 49. Und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden. Zuerst aber in Jerusalem. Ihr seid meine Zeugen. Wisset wohl, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Das sind mit die letzten Worte, die der Herr Jesus ausgesprochen hat. Ihr aber bleibet hier, bis ihr angetan worden seid mit der Kraft aus der Höhe. Ich sage euch, wie es ist. Wenn wir ein eigenes Programm aufziehen wollen, dann werden wir mit eigener Kraft herangehen müssen. Wenn wir aber ein Teil des göttlichen Heilsplanes in dieser Zeit geworden sind, können wir mit eigener Macht überhaupt nichts ausrichten. Denn so spricht der Herr durch den Propheten Zacharia, nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Das Werk Gottes ist und bleibt das Werk des Heiligen Geistes. Ihr aber bleibet hier, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Was geschehe, wenn wir dieses wortwörtlich heute für uns in Anspruch nehmen würden? Wenn wir heute den Entschluss mit Gottes Hilfe fassen könnten und sagen, Herr, wir bleiben hier, bis wir angetan sind mit der Kraft aus der Höhe, bis du geantwortet, bis der Himmel sich aufgetan hat, bis dein Heiliger Geist herabgekommen ist. Wisst ihr, ein Mensch, der dieses Erlebnis macht, braucht keinen zu fragen, er weiß es, wann und wie es geschehen ist. In Johannes Kapitel 14 steht, von Vers 14, wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bitten werdet, so werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, damit er bis in Ewigkeit bei euch bleibt. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht erkennt. Ihr aber erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Merkt ihr hier den Unterschied? Damals war er bei ihnen, dann aber sollte er in ihnen sein. Es genügt nicht nur, dass der Heilige Geist bei uns oder dass er über uns ist. Er muss in uns sein, wie wir es hier lesen. Weiter sagt der Herr in Vers 18, ich will euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch eine kleine Zeit, dann sieht mich die Welt nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich im Vater bin und ihr in mir seid. Welch ein wunderbares Wort. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Mit anderen Worten, ich will euer Vater sein. Ich werde mich um euch kümmern. Ich werde euch nicht als Waisen herumlaufen lassen. Ihr sollt wissen, ich bin euer Vater. Ich habe euch gezeugt. Ihr seid meine Söhne und meine Töchter. Ich werde meinen Geist in euch hineinlegen. Und dieser Geist wird rufen, Abba, Vater. Es wird eine Verbindung da sein, die Gott in uns zu ihm hergestellt hat. Und wenn der Tröster gekommen ist, warum das Wort Tröster? Man kann viel darüber nachdenken. David sagt an einer Stelle, um Trost war mir so bange. In Jesaja 40 lesen wir die Worte, tröstet, tröstet mein Volk. Es ist ein göttlicher Trost, der durch die Kraft des Heiligen Geistes in unser Herz hineinkommt. Und wenn man manchmal nicht mehr aus noch ein weiß, plötzlich wird man stille. Und der Tröster ist nah und ist da. Und es kommt einem göttlicher Trost, wie ein Strom, der zufließt aus dem Heiligtum Gottes. Der Tröster. Der Herr sagt, in der Welt habt ihr Angst. Doch seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Brüder und Schwestern, erkennen wir den göttlichen Heilsplan. Manche Predigten Bruder Branhams sind sehr tief. Und in der einen Predigt, ich weiß nicht, ob sie schon versandt wurde, sagt Bruder Branham, wir sind in Gott schon vor Grundlegung der Welt gewesen. Aber erst als Gott ins Fleisch kam und wir im Fleische erschienen sind, konnte die Erlösung stattfinden. Wir waren in Christus, als er ans Kreuz ging. Wir waren in Christus, als er begraben wurde. Wir waren in Christus, als er von den Toten auferstanden ist. So wie Eva in Adam von Anfang an war, so ist die Brautgemeinde des Herrn von Anfang an in ihm gewesen. Fleisch von seinem Fleisch, Geist von seinem Geist, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und deshalb steht geschrieben, schämte er sich nicht, uns seine Brüder zu heißen. Denn so steht's geschrieben, ich werde deinen Namen meinen Brüdern kundtun. Er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Über ihm tat der Himmel sich auf. Und ich sage euch, seitdem ist der Himmel offen. Der Himmel ist offen und der Geist Gottes strömt auf alle herab, die sich öffnen. Lasst mich noch kurz aus Johannes 15 von Vers 26 lesen. Wenn aber der Tröster oder Helfer kommt, den ich euch vom Vater her senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis über mich ablegen. Doch auch ihr seid meine Zeugen, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Wir sind seine Zeugen. Wir sind nicht irgendwann dazugekommen, sondern von Anfang an in dem Heilsplan Gottes mit eingeschlossen gewesen. Wir gehören Gott für Zeit und für die Ewigkeit und deshalb sind wir wiedergeboren worden zu einer lebendigen Hoffnung, weil wir göttlicher Same sind. Ich hoffe, dass wir es begreifen. Ich lese weiter von Kapitel 16, Johannes 16, von Vers 6. Sondern weil ich dies zu euch gesagt habe, hat die Traurigkeit euer Herz erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht weggehe, so kommt der Tröster oder Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er der Welt die Augen öffnen über Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht. Über Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über Gerechtigkeit, dass ich zum Vater hingehe und ihr mich fortan nicht mehr seht. Über Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die ganze Wahrheit einführen, denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hört, das wird er reden und euch das Zukünftige verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von meinem Eigentum wird er es nehmen und es euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Deshalb habe ich gesagt, dass er es von meinem Eigentum nimmt und es euch verkündigen wird. Welch ein Wort Gottes! Nichts hat Gott vergessen. Die Belehrung, die Verkündigung des Zukünftigen, alles, was wir nötig haben, hat Gott mit eingeplant. Und wenn wir empfangen, was er verheißen hat, dann soll es uns an nichts mangeln. Dann wird er uns lehren, dann wird er uns von der Sünde überführen, dann wird er uns das Zukünftige verkündigen, dann wird er uns Jesus verklären, dann wird er uns trösten, dann wird er uns helfen, dann wird er uns in alle Wahrheit leiten. Alles, was in dem Zusammenhang geschrieben steht, das muss und wird geschehen. Sogar, dass wir Kraft empfangen werden, wie er es gesagt hat, wenn der Heilige Geist über uns kommt. Nun, lasst uns Apostelgeschichte 2 lesen. Wir haben ja viele Bibelstellen bereits durchgenommen. Apostelgeschichte Kapitel 2 von Vers 1. Und nehmen wir dieses jetzt als unseren Tag, als unser Erlebnis, als die Stunde, in der Gott mit uns genauso verfahren möchte, wie er es damals getan hat. Es heißt hier von Vers 1. Als dann der Tag des Pfingstfestes herbeigekommen war, befanden sie alle sich an einem Ort beisammen. Da entstand plötzlich ein Brausen vom Himmel her, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in welchem sie weilten. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und von denen sich eine auf jeden von ihnen niederließ. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen. Hier haben wir die Ausgießung des Heiligen Geistes über die Urgemeinde, über unsere Brüder und Schwestern am Anfang. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Was er am Anfang getan hat, muss er und wird er am Ende wieder tun. Aber wir müssen einmütig im Gebet im Namen des Herrn versammelt sein. Die Verheißung muss in uns so lebendig sein, wie sie damals in den 120 gewesen ist. Für sie war es nicht eine Sache, die Petrus oder Paulus gesagt hatten, die sie aus dem Munde des Herrn gehört hatten. Bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Sie erinnerten sich an Johannes, der gesagt hatte, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Sie hatten nichts anderes in ihrem Sinn und in ihrem Herzen als eine einzige Sache, erfüllt zu werden mit Heiligem Geist. Sie waren nicht zusammengekommen, um zu sprechen, sondern einmütig vor dem Angesicht Gottes versammelt zu sein. Und plötzlich kam das Brausen vom Himmel. Ich bin überzeugt, dasselbe kann heute geschehen. Nicht, weil du und ich hier sind, sondern weil der Herr hier ist und an sein Wort gebunden ist. Seine Verheißung an sein Volk am Anfang ist die gleiche Verheißung an sein Volk am Ende. Hier steht, es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und von denen sich eine auf jeden von ihnen niederließ. Brüder und Schwestern, im Gebet haben diese Menschen die Verbindung mit Gott gesucht und gefunden. Aus dieser Verbindung mit Gott im Gebet und im Glauben strömte die Kraft des Heiligen Geistes in sie hinein. Und das Feuer Gottes ist auf sie gekommen. Es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer zerteilt. Ich habe es oft gesagt, nicht Augen aus Feuer, nicht Ohren aus Feuer, sondern Zungen wie vom Feuer zerteilt. Und das hat die Bewandtnis, dass die Zunge, die das größte Übel auf Erden ist, dass sie von jetzt an in den Dienst Gottes gestellt werden soll. Und dazu muss sie von dem göttlichen Feuer durchdrungen und zerteilt werden, damit von jetzt an nicht Menschen menschlich reden, sondern Gott göttlich durch uns reden kann, um sein Wort seinem Volke zu bringen, dass wir dann die großen Taten Gottes verkündigen können. Wenn man mit einem Menschen zusammen ist, dauert es nicht lange und man wird feststellen, ob seine Zunge von diesem göttlichen Feuer durchglüht ist. Und ich lese es euch hier aus dem Worte Gottes vor, damit ihr nicht sagt, Moment mal, das hat der Bruder Frank gesagt. Das habe nicht ich gesagt, das sagt Gottes Wort. Dass sie die großen Taten Gottes verkündigten und nichts anderes. Wir lesen weiter, Apostelgeschichte 2 von Vers 5. Nun waren aber Juden in Jerusalem wohnhaft, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen erfolgt war, kamen sie in großer Zahl zusammen und gerieten in Bestürzung, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Die Verwirrung von Babel war vorüber. Jeder hörte in seiner eigenen Sprache. Nicht einer brauchte den anderen fragen, was hat der jetzt gesagt? Jeder verstand. Alle hörten. Keiner fragte. Alle waren ergriffen und befanden sich unter der Wirkung des Heiligen Geistes, unter der Kraft Gottes, die ausgegossen wurde. Wenn Petrus der Redende gewesen wäre, nun, dann hätte vielleicht einer den anderen fragen müssen, kannst du es mir jetzt übersetzen? Ich habe es nicht verstanden. Wenn ihr nachliest, es waren Meder und Perser und Elamiter, 16, 17 verschiedene Nationen und kein Übersetzer war notwendig. Keiner brauchte den anderen fragen, was ist jetzt hier los? Was hat der da gesagt? Der da hat nichts gesagt. Es war ein anderer. der durch ihn gesprochen hat, der die Verbindung, die Geistesverbindung durch diesen göttlichen Kanal zu allen, die dazu bestimmt waren, von Gott ergriffen zu werden, hergestellt hat. Es war nicht Petrus, der die Verbindung zu diesen Menschen herstellte. Und er hat nie gefragt, habt ihr jetzt verstanden? Er hat sich Gott nur zur Verfügung gestellt. Und den Rest hat der Herr an allen getan, die zusammengekommen waren und dazu bestimmt gewesen sind, das Heil anzunehmen. Hier steht, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Für diejenigen, die nicht zum ewigen Leben bestimmt gewesen sind, war das ein völliges Durcheinander. Jeder sprach und jeder hörte. Aber die Redenden wussten nicht, was sie redeten, denn es war der Geist, der in ihnen und durch sie redete. Aber die Hörenden hatten jedes Wort verstanden und jeder in seiner eigenen Sprache. Halleluja! Das ist ein Wunder Gottes gewesen. Eine göttliche Verbindung zwischen denen, die gesegnet wurden und durch die der Segenstrom sich ergoss auf Tausende und Abertausende, die zusammengekommen waren, das Wort Gottes zu hören. In Vers 7 lesen wir, da wurden sie alle betroffen und fragten voll Verwunderung, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie kommt es denn, dass wir, ein jeder, sie in unserer eigenen Sprache reden, hören, in der wir geboren sind. Welch ein herrliches Wort. Kein Dolmetscher war gefragt oder nötig. Jeder hörte das, was dort durch den Geist gesagt wurde, nicht in der dazugelernten Fremdsprache, sondern in seiner Muttersprache, in der Sprache, in der er geboren wurde. Eine wunderbare Sache. Gott ist ein originaler Gott. Und seine Sprache ist eine originale Sprache. Und wenn wir heute aus verschiedenen Sprachen und Nationen versammelt sind, dann kann der Heilige Geist einem jeden in seiner Sprache den göttlichen Inhalt offenbaren und verklären. Und dann sind wir ein Herz und eine Seele und werden gesegnet. Weiter steht geschrieben, die ganzen Völker werden aufgezählt, Meder und Perser und so weiter und so weiter. Und dann heißt es hier ganz zum Schluss, und hören, und wir hören sie mit unseren Zungen oder Sprachen, die großen Taten Gottes verkündigen. Vers 11. Das war das Resultat der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Verkündigung der großen Taten Gottes. Die Verbindung zwischen den Gesegneten und die noch gesegnet werden sollten. Zwischen denen, die schon gerettet waren und die noch gerettet werden sollten. Der Heilige Geist stellt die Verbindung von Gottes Kind zu Gottes Kind her. Es ist keine menschliche, sondern eine göttliche Verbundenheit durch den Heiligen Geist. Brüder und Schwestern, manche Bibelstelle könnte noch gelesen werden. Aber dieser Tag soll ja ein Tag der Anbetung sein? Ein Tag, an dem wir Gott erleben möchten? Und wir brauchen nicht laut zu schreien. Wir brauchen nur im Glauben mit Gott zu reden. In den Tagen des Elia hat er zu den Baalspriestern gesagt, schreit noch lauter. Vielleicht schläft euer Gott. Aber unser Gott ist der Hüter Israels. Er schläft und schlummert nicht. Er wird nicht müde und ermattet nicht. Er hat Kraft, die Fülle, und die Rechte des Herrn ist erhöht, und die Rechte des Herrn behält den Sieg. Magst du und ich auch manchmal durch die tiefsten Tiefen hindurchgehen, so schauen wir auf zu Gott. Und nicht wir halten ihn fest, er hält uns fest. Wenn wir ihn festhalten müssten, dann würde uns manchmal die Kraft ausgehen. Aber wenn er uns ergriffen hat, dann lässt er uns nicht mehr los. Wir wissen, an wen wir glauben. Wir wissen, wer mit uns in dieser Zeit durch sein geoffenbartes Wort geredet hat. Und wir wissen, dass das Ende dem Anfang gleich werden muss. Nur Gott kann es schaffen, uns so in der Einmütigkeit des Geistes zusammenzubringen, dass wir nichts anderes sehen und hören als Jesus allein. Ihn, der für uns am Kreuz auf Golgatha verblutete. Ihn, der zu uns spricht, ich habe dich je und je geliebt und habe dich erlöst und bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Lasst euch von keinem Zweifel überwältigen. Möge Gott in dieser Stunde Glauben in unseren Herzen gewirkt haben. Und wie ich es oft schon betonte, Gottes Wort ist glaubwürdig. Gottes Wort ist Ja und Amen. Und wir stellen uns gemeinsam auf die Verheißungen des Wortes Gottes und erbitten gemeinsam die Taufe mit Heiligem Geist. Wie viele können von Herzen glauben, dass Gott es heute tun kann? Das sind viele Hände. Jetzt noch eine Frage. Wie viele können glauben, dass er es tun wird? Amen. Amen. Gott ist Gott. Ich habe noch eine Anzahl Bibelstellen, aber die Zeit ist weit fortgeschritten. Es steht geschrieben, während Petrus noch in dieser Weise redete, fiel der Heilige Geist. Nach Pfingsten brauchen wir nicht mehr zu warten. Jetzt wartet Gott, dass wir zu ihm kommen, damit er uns erfüllen kann. Golgatha, Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten sind heilsgeschichtliche Ereignisse, die stattgefunden haben, die dir und mir von Gott aus zur Verfügung stehen. Im Glauben können wir sie empfangen, hineindringen und ihr werdet sehen, Gott wird sich zu uns neigen. Noch eine Bitte, die wir zu ihm bringen möchten, ist die: Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten. Lehre uns durch deinen Geist, dass im Gebet vor dir zum Ausdruck zu bringen, was deine Antwort nach sich ziehen wird. Ach, dass wir heute eine innige Verbindung mit Gott finden könnten. Eine Gemeinschaft des Geistes mit ihm und untereinander. Und für jeden Bruder, für jede Schwester bitten und sagen, Herr, vergib alles und decke es zu mit deinem teuren und heiligen Blute. Gedenke der Schuld und Sünde nicht mehr. Wasche uns weißer als der Schnee. Und sagt ruhig, Herr, wir haben uns taufen lassen. Aber heute sind wir hier, um uns von dir taufen zu lassen. Und der Herr tauft nicht mit Wasser. Er tauft mit Heiligem Geist und mit Feuer. Halleluja! Gelobt sei sein wunderbarer und herrlicher Name. Aber wir müssen uns vor Gott öffnen, im Gebet zu ihm kommen und das im völligen Glauben. Und wir sind überzeugt, er antwortet, gelobt sei sein heiliger Name. Er ist ein lebendiger Gott. Könnt ihr euch vorstellen, dass er eine Verheißung gibt und sich dann zurückzieht, um uns zu enttäuschen? Nie und nimmer. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und sie werden in deinem und in meinem Leben erfüllt. Unser gemeinsamer Wunsch ist es, Herr, nimm alles Babel, nimm allen eigenen Mörtel, nimm alle eigenen Steine, nimm alles, was mit dem wir wollen, ich will, zusammenhängt, um dass wir begreifen könnten, dass unser Herr spricht, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. So wie damals die Stadt und der Turm zu Babel von Menschen, die religiös waren, ja, ihr Ziel war der Himmel, aber sie wollten auf eigene Art und Weise, sie wollten bauen, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Aber dann hat Gott dem menschlichen Wollen ein Ende gesetzt, hat den Turm umgestoßen, die Sprachen verwirrt und die Leute zerstreut. Zu Jerusalem waren viele Zerstreuten versammelt und sie alle hörten, ein jeder seine eigene Sprache. Sie hörten die großen Taten Gottes. Die ersten lebendigen Steine wurden zu dem Hause Gottes zusammengefügt. Und der Mörtel war die göttliche Liebe, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wird. Möge Gott diesen Tag zu einem wirklichen Pfingsttag machen, ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.